Brandnacht 1944. Darmstadt in Flammen.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge unseres Podcasts Die Brandnacht. Heute machen wir mal ein bisschen anderes Programm, und zwar machen wir einen Stadtspaziergang durch die Stadt Darmstadt und schauen, wo denn noch Folgen der Brandnacht zu sehen sind. Und wir haben einen besonderen Gast dabei, Herr Dr. Peter Engels. Er ist Stadtarchivar der Stadt Darmstadt. Und er spricht heute mit mir, Julia Kühiert, und meinem Kollegen Lars Leitsch in diesem Stadtspaziergang. Herr Engels, wo befinden wir uns denn hier gerade?
Wir befinden uns hier am Anfang der Rundeturmstraße im Nachkriegserweiterungsgebiet der Technischen Universität Darmstadt, damals noch Technische Hochschule Darmstadt. Hier erkennt man die Spuren der Brandnacht nur indirekt. Man muss halt wissen, dass wir uns hier im ältesten Siedlungskern von Darmstadt befinden, ein dicht besiedeltes Altstadtquartier, wo wahrscheinlich in dem Umkreis, den wir jetzt hier so sehen können, vielleicht 100-200 Meter im Umkreis, mehrere tausend Leute gewohnt haben bis 1944. Und die Folgen der Brandnacht deshalb indirekt, weil die Stadt die Zerstörung der Altstadt sich zunutze gemacht hat quasi und dieses gesamte Altstadtgebiet der Technischen Hochschule Darmstadt zur Erweiterung übergeben hat, also quasi dem Land Hessen übertragen hat. Und hier sind dann ab den frühen 50er Jahren die ersten Hochschulbauten entstanden. Und man hat, wenn man sich ein bisschen umschaut auf die älteren Industriehallen, so ein bisschen die Anmutung von Industriegebiet. Als die Hochspannungshalle hier noch stand, die jetzt letztes Jahr abgerissen worden ist, hatte man noch mehr die Anmutung, weil das wirklich ein relativ hässlicher Nutzbau war. Und wir schauen ja auf die Landgraf-Georg-Straße. Die Landgraf-Georg-Straße ist eine breite Nachkriegstrasse, die 1954-55 mitten durch das ehemalige Altstadtquartier gezogen worden ist. Und wenn man sich auf die Trasse stellt und vom Hallenbad bis zum Schloss blickt, also nur diesen ersten Teil der Landgraf-Georg-Straße, muss man sich klar machen, dass dort bis 1944 ungefähr 500 bis 1000 Menschen gewohnt haben, eben in diesen dicht besiedelten Altstadtquartieren. Die Stadt Darmstadt hat sich die Zerstörung zunutze gemacht, hat in den 40er Jahren die Altstadtgrundstücke aufgekauft, teilweise auch enteignet, mit sehr rabiaten Mitteln damals, denn viele Besitzer der Altstadthäuser wollten ihre Häuser eigentlich wieder aufbauen. Aber durch die Vereinbarung mit der TH, dieses gesamte Gebiet ihr zu geben, sind halt alle Grundstücke enteignet worden, die man nicht freiwillig verkauft hat. Dann ist das gesamte Gelände 1951 planiert worden und, wie gesagt, der TH zur Nutzung, zur Bebauung übergeben worden. Dadurch bedingt haben viele Darmstädter, aber auch Touristen heute die Meinung, sie würden, wenn sie am Luisenplatz stehen, im historischen Zentrum der Stadt Darmstadt stehen. Was aber nicht der Fall ist, denn das historische Zentrum der Stadt Darmstadt ist hier und zieht sich bis zum Marktplatz. Man muss bedenken, dass bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts die Westseite des Marktplatzes die Stadtgrenze war. Hinter den Häusern am Westseite des Marktplatzes verlief die Stadtmauer. Da war die Stadt zu Ende. Und dieses Bewusstsein hat man heute nicht mehr. Andere Städte haben es besser gemacht, auch mit starker Zerstörung. Ein gutes Beispiel ist die Stadt Münster in Westfalen. Dort ist zwar auch die historische Altstadt sehr stark zerstört worden, die Stadt hat aber beim Wiederaufbau die alte Straßenstruktur beibehalten, sodass wir heute eine Anmutung von Innenstadt, von historischer Innenstadt dort noch haben. Und vor allen Dingen die Leute, die nach Münster kommen, sozusagen den richtigen Begriff vom historischen Stadtzentrum haben, weil es ist da, wo es vorher auch war. Und hier ist es halt überhaupt nicht mehr zu erkennen.
Zum Thema Gefängnis habe ich jetzt noch eine Frage, weil wir jetzt hier gerade in der Nähe sind. Das Gefängnis blieb unversehrt während der Brandnacht. Warum? Wissen Sie das?
Reiner Zufall. Es gibt ja einige Häuser, die überlebt haben. Da weiß man nicht genau, warum. Die Krone, die Kneipe Krone, ist ja fast unversehrt erhalten geblieben, während die Häuser, die darum lagen, alle zerstört worden sind. Und genauso ist hier das Gefängnis nicht völlig unzerstört geblieben. Es hatte ein paar Schäden, aber nur geringe Schäden, während die Altstadtbebauung ringsum abgebrannt ist. Beim Gefängnis lag es natürlich auch daran, dass es ein Betonbau war. Also die neueren Bauteile Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts waren schon in Betonbauweise errichtet. Und es hat einfach den Brandbomben, dem Feuer stärker standgehalten als die umliegenden Fachwerkhäuser der Altstadt.
Wir sind jetzt nur ein paar Meter weitergegangen, haben die Landgraf-Georg-Straße überwunden und sind am Ansibinnen bzw. am Sausalitus vorbeigegangen und stehen jetzt an der Stadtmauer. Sie haben gesagt, da kann man auch ganz deutlich die Spuren der Brandnacht sehen. Inwiefern?
Ja, die Stadtmauer ist im 18., 19. und 20. Jahrhundert in die Bebauung eingezogen worden. Wenn wir hier heute neben der Mauer stehen, müssen wir uns vorstellen, hier standen Häuser. Das war dicht bebaut. Die Stadtmauer war im Mittelalter ursprünglich frei. Sie musste freigehalten werden, weil man ja den Zugang wegen der Verteidigung brauchte. Als sie dann aber uninteressant geworden ist für wehrtaugliche Zwecke, hat man sie als bequeme Außenwand von Häusern gebaut. Man hat Fensteröffnungen reingeschlagen und in der Nachkriegszeit hat man die zerstörten Altstadthäuser an der Mauer wie die gesamte Altstadt beseitigt, hat die Löcher in der Stadtmauer geflickt und hat dazu auch Spolien von ehemaligen Altstadthäusern genommen, also bauliche Überreste. Unter anderem einen Türsturz, den man in einem Bogen der Mauer sehen kann, aus dem Jahr 1680. Der stammte von einem benachbarten Hof, der hier in der Altstadt stand. Und der krönte ursprünglich mal die Einfahrt, die Hofeinfahrt.
Sie meinen da oben den beigen Bogen, den genau, man da noch erkennen kann mit der Zahl
drauf? Jahreszahl 1673. Und einen weiteren Stein von einem Türbogen sehen wir hier. Und es sind noch weitere Spolien, also bauliche Reste, eingebaut worden, weil man hat natürlich zur Wiederherstellung der Stadtmauer dann Steine gefunden, die hier überall rumlagen. Es war ja eine einzige Trümmerlandschaft und es gab halt reichliches Baumaterial, diese Mauer wieder herzurichten, zu komplettieren, die Fensteröffnungen, die die Bewohner der Häuser reingeschlagen haben, wieder zu flicken. Und dieses Mauerteil mit dem Teil vom Hinkelsturm, also über die Lindenhofstraße rüber, ist dann 1952 als sogenannte Altstadtanlage zum Hainerfest eingeweiht worden.
Und wie kann man sich das vorstellen? Haben die Menschen sich dann einfach die Steine genommen und haben angefangen oder gab es da auch einen Plan dahinter?
Nee, das ist, also die Stadtmauer ist wieder aufgebaut worden vom staatlichen Hochbauamt. Es war ein staatliches Gebäude, zumindest wurde es damals so angesehen. Und das ist schon planmäßig gemacht worden. Aber natürlich konnten die Bauarbeiter bzw. die Planer sich dann hier reichhaltig am Baumaterial bedienen, konnten sich Steine aussuchen. Denn wir haben natürlich viele Altstadthäuser auch gehabt, die Bruchsteinmauerwerk als Erdgeschoss hatten. Das übliche Altstadthaus hatte ein steinernes Untergeschoss und Fachwerkobergeschosse. Und diese steinernen Untergeschosse waren im Normalfall aus Bruchstein. Und die konnte man ideal zum Flicken der Stadtmauer benutzen.
Und gab es da nicht Ärger, dass die Leute gesagt haben, naja, wir hätten jetzt schon ganz gern wieder unsere Häuser aufgebaut?
Ja, die Stadt hat nachdem sie beschlossen hat, die Altstadt komplett niederzulegen und der TU als Erweiterungsgebiet zu geben, alle Leute, die nicht ihre Grundstücke verkaufen wollten, enteignet. Und zwar teilweise mit relativ rabiaten Mitteln. Also es ist nicht mit körperlicher Gewalt natürlich, aber mit unter Ausschöpfung jeglicher gesetzlicher Möglichkeiten. Und hat so das gesamte Altstadtareal, sämtliche Baugrundstücke, Wohngrundstücke an sich gebracht. Ich weiß das so gut, weil wir die Akten tatsächlich haben, die Enteignungsakten aus der Liegenschaftsverwaltung. Man hat den Leuten Kaufangebote gemacht für ihre Grundstücke. Ein Teil der Grundstücke gehörte der Stadt schon vorher. Die Stadt Darmstadt hat in den 30er Jahren schon angefangen, systematisch Altstadtgrundstücke aufzukaufen. Wir wissen nicht warum, es ist nicht schriftlich faxiert, aber mit Sicherheit mit dem Motiv, die Altstadt irgendwann abzureißen, weil sie ja als bauliches Ghetto galt, als heruntergekommener Stadtteil, als sozialer Brennpunkt. Damals in den 30er Jahren, in der NS-Zeit, noch schlimmer als vorher, weil ja hier ganz viele Kommunisten wohnten, Arbeiter wohnten. Die Sinti und Roma, die man dann deportiert hat, die wohnten fast alle in der Altstadt. Das heißt, es war ein sehr unwillkommenes Wohnviertel. Man hat einfach Pläne gemacht, in der NS-Zeit das Platz zu machen. Die englischen Bomben haben das der Stadt dann mehr oder weniger abgenommen. Aber es gab noch eine ganze Menge Eigenheimbesitzer, Hausbesitzer der Altstadt, die ihre Häuser wieder aufbauen wollten. Und die wollten nicht verkaufen an die Stadt. Und die hat man dann in einem groß angelegten Enteignungsprozess, über 2-3 Jahre hat sich das hingezogen, zwischen 1947 und 1950 ungefähr dann enteignet tatsächlich.
Und jetzt stehen wir hier vor den Mauern.
Jetzt stehen wir hier vor der Stadtmauer, die, wenn man sie so anschaut, so aussieht, als wäre sie immer so gewesen, seit dem Mittelalter. Die grobe Form stimmt natürlich auch. Oben kann man sich den Wehrgang vorstellen, der drüber war. Das ist ja die innere Stadtmauer, die wir hier haben. Aber sie war eigentlich ein Flickenteppich mit Unmengen Löchern drin.
nur ein Stück neben der Stadtmauer, beziehungsweise zwischen den zwei Stadtmauerteilen. Da sind wir beinahe drüber gelaufen. Eben sieht man ja auch so ein bisschen den alten Stadtplan noch auf dem Boden. Was hat es denn damit auf sich?
Dieses Relief der historischen Altstadt ist 1995 hier eingelassen worden. Das hing damit zusammen, dass man damals diesen Teil der Stadtmauer mit dem Hinkelsturm saniert hat und den Hinkelsturm als Stadtmuseum bzw. als Altstadtmuseum 1996 eröffnet hat. In dem Zusammenhang ist halt dieses Relief hier eingelassen worden. Und das zeigt einfach den Umfang der historischen Altstadt. Man kann sich ganz gut am Schloss orientieren. Und hier sieht man ja die Lindenhofstraße, also an der Stelle stehen wir. Hier ist der Hinkelsturm. Und man sieht halt hier auch, wie dicht die Bebauung war. Wenn man von hier, genau von der Stelle, wo man schaut, in die Richtung schaut, sieht man, dass wir ungefähr 40, 50, 60 Häuser in den Blick nehmen, wenn wir einfach hier in diesen Bereich schauen. Und von diesen Häusern ist halt nichts mehr da, weil halt die Altstadt wirklich zu 100% eingeebnet worden ist. Man hat auch den Straßengrundriss nicht mehr. Also wir haben tatsächlich hier noch ein bisschen Lindenhofstraßen. Wenn man runtergeht, den Durchgang unter der Stadtbibliothek durch die große Kaplaneigasse, ungefähr an der Stelle, wo das Geburtshaus von Justus von Liebig stand. Es gibt auch ein Liebig-Denkmal da an diesem Durchgang durch die Stadtbibliothek. Aber natürlich ist nichts mehr davon zu erkennen. Man muss sich das alles abstrakt vorstellen. Oder man nimmt sich so einen Plan mit, wenn man hier durch die Gegend geht und vergleicht das halt. Oder vergleicht das mit historischen Fotos. Und das ist halt das große Problem, dass die Wahrnehmung der Altstadt, also des historischen Stadtkerns, bei den Darmstädtern völlig verschwunden ist. Bei den Touristen sowieso, weil die gar nicht erst anfangen, sich da rein zu versetzen. Warum soll man was Theoretisches sich angucken, was eh nicht da ist, wenn man die Stadt besichtigt. Aber auch die Darmstädter hatten in den 50er, 60er Jahren natürlich noch die Kenntnis und das Bewusstsein ihrer Altstadt, die weg war. Aber die heutige Generation weiß das überhaupt nicht mehr und denkt halt, der Luisenplatz ist das historische Stadtzentrum.
Wenn man jetzt auf diesen Stadtplan schaut, sieht man ja auch, dass sie sehr dicht bebaut ist. Ist das auch der Grund, dass dann vieles abgebrannt ist oder hat das damit nichts zu tun?
Wir haben ja, wenn wir auf Trümmerfotos schauen, auf Fotos von 1945, 46, diese Trümmerlandschaft, wo immer die Außenmauern der Gebäude stehen und innen drin man das in das Erdgeschoss schauen kann. Das war bei der Altstadt nicht der Fall. Hier standen auch die Außenmauern nicht mehr, weil es halt ohnehin nur kleine Bruchsteingeschosse waren. Das Fachwerk, der Holzbau ist natürlich komplett verbrannt. Und deswegen sieht die Altstadt eigentlich noch schlimmer aus als die normale Stadt, obwohl die schon schlimm genug aussieht auf den Trümmerbildern.
Wir befinden uns jetzt hier an der Ecke am kleinen Woog, Große Bachgasse. Vor uns steht der Nibergallbrunnen. Und alle Brunnen in der Stadt hatten bei der Brandnacht ja eine besondere Funktion. Können Sie uns dazu was erzählen?
Ja, die Brunnen, soweit sie liefen, und die meisten liefen, haben vielen Menschen das Leben gerettet. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Berichten, wo Leute in die Brunnen gesprungen sind, wo Eltern ihre Kinder in die Brunnen geworfen haben, damit diese überleben. Teilweise haben dann die Kinder überlebt, die Eltern sind umgekommen außerhalb der Brunnen. Also ganz viele dramatische Ereignisse haben sich um die Brunnen herum abgespielt. Es gab noch eine weitere Wasserquelle, die viele Leben gerettet hat, die sogenannten Löschteiche. Also man hat überall in der Stadt Löschteiche angelegt. Auf dem Wilhelminenplatz war einer, auf dem Mathildenplatz war zum Beispiel einer. Und auch diese Löschteiche haben vielen Menschen das Leben gerettet. Man konnte sie eh nicht zum Löschen benutzen, weil es brannte ja alles. Es war völlig unmöglich, irgendwas zu löschen. Aber viele Menschen haben sich da reingeworfen, haben dadurch die Brandnacht überlebt.
Und was ist jetzt das Besondere an diesem Brunnen hier?
Dieser Brunnen ist Ernst Elias Nibergall gewidmet als quasi dem, ja, wie soll man sagen, dem Altstadt-Schriftsteller, der ja in seinem unvergesslichen Datterich das Leben der Altstadt dargestellt hat. Wobei, wenn man streng untersucht, er schon damals aus vergangener Zeit geschrieben hat. Die Zeit, die er beschreibt, lag zur Entstehungszeit des Stückes schon 20 bis 30 Jahre zurück. Also er selbst hat schon ein relativ idyllisches Bild von Altstadtleben entworfen, das es so damals in den 1830er, 1840er Jahren schon nicht mehr gab. Nichtsdestotrotz hat man ihn natürlich als großen Dichter der Darmstädter Altstadt dann in diesem Denkmal verewigt. Und wie gesagt, am 23. Juli 1930 eingeweiht, also eigentlich eines der jüngsten Bauwerke der Altstadt, erst 14 Jahre vor der Zerstörung, aber eines der ganz wenigen Reste, die stehen geblieben sind.
Wie kann das eigentlich sein, dass so ein Brunnen nahezu unversehrt stehen bleibt? Wenn Sie sagen, hier die Döngersborngasse, die hier weitergeht, da ist gar nichts mehr übrig geblieben.
Also genau erklären kann man es eigentlich nicht, denn in der Tat sind ja die meisten Brunnen stehen geblieben. Oder auch die meisten Denkmäler, der Bismarck-Brunnen mit dem Bismarck-Denkmal am Ludwigsplatz ist stehen geblieben. Der Lange Louis selber ist ja auch stehen geblieben. Das Alice-Denkmal am Mathildenplatz, also der Marktbrunnen, alle diese Bauwerke sind stehen geblieben. Vermutlich deshalb, weil die Flammen ein wenig um sie herumgezüngelt haben, wegen der großen freien Fläche. Nun ist es hier so, dass der Nibergallbrunnen relativ eng eingebaut war. Also das mit der großen Fläche stimmt hier nicht. Er hatte nur einen relativ kleinen Platz, viel kleiner als er heute aussieht. Aber wahrscheinlich sind die Altstadthäuser sehr schnell niedergebrannt. Und weil es ja Fachwerkhäuser waren und der Brunnen stand halt relativ schnell auf freier Fläche. Ich vermute deshalb, dass er überlebt hat.
Wir sind jetzt ein ganzes Stück weitergelaufen, stehen in der Fußgängerzone in der Ludwigsstraße vorm Restaurant Das Grü bzw. vor dem alten WMF-Haus. Und Sie haben gesagt, hier sieht man die Rückstände der Brand noch ganz deutlich.
Wenn man sich das Haus anguckt, wo das Grü drin ist, sieht man darüber ein in den 50er Jahren neu aufgebautes erstes Stockwerk. Aber danach sieht man ein Flachdach und nichts mehr. Und hier in der Ludwigsstraße standen durchgängig 3- bis 4-geschossige Häuser. Die Straße ist ja in einem Rutsch in der Mollerzeit bebaut worden. Also die Architektur, die Häuser waren grob gesagt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und davon ist hier in der Straße natürlich nichts mehr zu sehen. Man kann jetzt hier wirklich keinen, auch nur so kleinen Rest von Brandnacht erkennen. Mit der Ausnahme dieser nicht wieder aufgebauten Ruine über dem Grü und über dem ehemaligen WMF-Geschäft. Beim Grü ist immer noch ein Stockwerk mit Flachdach draufgekommen. Beim WMF-Geschäft hat man gar nichts gemacht. Das hat quasi die Originalhöhe der Ruine, die da die Brandnacht übrig gelassen hat von dem dort stehenden Gebäude.
Das Besondere ist aber, dass da die Fassade auch gleich geblieben ist, nur dass es jetzt halt eine Glasfassade ist, richtig?
Ja, die Fassade, also die Außenwände sind mit Ausnahme der Glasfassade vorne noch da und auch das Originalgeschoss ist natürlich, also die Originaldecke sozusagen ist noch da. Das erkennt man nicht, weil da halt so eine Kunststoff, eine graue, das ist Metallfassade vorgeblendet ist. Aber im Prinzip ist der Zustand des inneren Kerns dieser Gebäude wie 1944.
Auf dem Weg hier in die Ludwigsstraße sind wir ja auch am Marktplatz vorbeigekommen. Da steht ja auch noch der alte historische Brunnen.
Also das einzige historische Denkmal, was überlebt hat am Marktplatz, ist tatsächlich der Marktbrunnen, der auch dazu gedient hat, dass Leute dort in dem Brunnen die Brandnacht überlebt haben. Da gibt es auch Zeitzeugenberichte davon. Das zweite historische Gebäude, was dort noch steht, ist das alte Rathaus. Das ist aber wieder aufgebaut. Das war also auch zerstört bis auf die Grundmauern und ist zum Stadtjubiläum 1955, also zum Jubiläum 625 Jahre Stadtrechte, aufgebaut und wieder eingeweiht worden. Und ist halt heute mit der gegenüberliegenden Schlossfassade eines der wenigen historischen Ensembles des alten Darmstadt, die wir noch haben. Aber man muss immer dran denken, dass es nicht mehr original ist. Sondern original ist tatsächlich nur der Marktbrunnen auf dem Platz. Und was auch nicht mehr original ist, ist der Umfang. Denn die Marktplatz-Ostseite ist wesentlich erweitert worden beim Wiederaufbau. Ursprünglich liefen die Fluchtlinien der Bebauung der Marktplatz-Ostseite genau auf den Eingang des Schlosses am Markt zu. Und diese Fluchtlinie ist mehrere Meter nach Osten verschoben worden, sodass der Marktplatz heute auch eine Größe hat, die er historisch nie gehabt hat. Man muss sich vorstellen, dass der ursprüngliche Marktplatz nur so groß war, dass der Marktbrunnen, der an der gleichen Stelle immer stand, in der Mitte stand. Und heute steht ja der Marktbrunnen für uns gesehen quasi vor dem alten Rathaus. Dahinter kommt ja noch der ganze Platz. Aber die ursprüngliche mittelalterliche Bebauung war so, dass der Marktbrunnen mitten auf dem Platz stand.
Was ich mich mit Blick auf den Marktbrunnen frage, ist, konnte sowas denn so ein Stück Hoffnung den Menschen geben, dass wir gesagt haben, naja, es steht noch unser historischer Brunnen, es steht noch was da, oder war mit Hoffnung nichts nach der Brandnacht?
Also in der Nachkriegsliteratur, sage ich mal, zu Darmstadt, in Berichten, in Veröffentlichungen, in Zeitungsartikeln, gerade auch zu Brandnachtjubiläen, wird das oft so dargestellt. Das heißt, der lange Ludwig steht noch, ne, dann kann nicht alles verloren sein oder so. Das ist so, wie die Kölner immer denken, solange der Dom noch steht, geht alles gut. Ne? Aber die Leute haben anders gedacht. Die Leute waren ausgebombt, hatten viele Verwandte verloren, auch natürlich Leute, Männer, Väter, Brüder, die im Krieg gefallen sind, das kam ja noch dazu, zu den Familienverlusten. Und die hatten das Problem, ihre Familie wiederzufinden, eine Bleibe zu finden und was zu essen und zu trinken zu finden. Da war eigentlich kein Platz für sentimentale Gedanken. Und in den Originalberichten, die wir haben aus dieser Zeit, also aus der Zeit unmittelbar nach der Brandnacht und noch aus der ersten Nachkriegszeit, kommt das nicht zum Vorschein. Also das ist eher eine spätere Projektion, als das alles ein bisschen sentimental wurde. Da hat man ja auch immer von der guten alten Zeit in der Altstadt geredet, die nicht wirklich gut war, weil die Altstadt war ja ein sozialer Brennpunkt. Aber man hat das halt nachhinein verklärt.
Wir stehen jetzt hier auf dem Luisenplatz. Hinter uns das Regierungspräsidium, vor uns der Lange Louis. Was können Sie uns dazu erzählen?
Ja, der Lange Louis ist ja auch ein Relikt, das die Brandnacht überlebt hat. Genauso übrigens wie die beiden Brunnen, die vor und hinter den Langen Louis stehen von uns, also auf der Südseite und der Nordseite des Luisenplatzes. Denn das sind ja zwei Brunnen, die Josef Maria Olbrich 1908 entworfen hat. Ursprünglich für eine Gartenbauausstellung, die dann nicht zustande gekommen ist. Und die Brunnen sind dann hier auf den Luisenplatz gesetzt worden. Und diese beiden Brunnen und der Lange Louis, der ja von 1844 ist, sind das Einzige, was an historischer Originalsubstanz die Brandnacht überlebt hat. Wir stehen vor dem Regierungspräsidium, dem alten Kollegiengebäude, dem Sitz der hessischen Landesregierung bis 1944. Dieses Gebäude ist aber auch sehr stark zerstört worden und ist 1953 wieder aufgebaut worden und neu eingeweiht worden, dann halt als Sitz des Regierungspräsidiums. Das Gebäude hat halt eine große Bedeutung als Regierungssitz. Sie hat zum Beispiel der berühmte Wilhelm Leuschner seinen Dienstsitz gehabt, als Innenminister des Volksstaates Hessen. Gegenüber das Luisencenter ist auch ein Bau aus den 70er Jahren. Dort stand das alte Palais. Deshalb so genannt, weil es früher eine Residenz der Großherzöge war. Also bis Ludwig II., bis 1848, haben die Großherzöge von Hessen dort residiert und gewohnt. Das alte Palais hatte dann vielfältige Nutzungen, wurde auch sehr stark zerstört. Es standen nur noch die Außenmauern. Man hat erst überlegt, ob man es wieder aufbauen soll. Dann hat man es doch abgerissen, hat aber die freie Fläche stehen lassen, sodass wir an der Luisenplatz-Südseite von 1954 bis 1975 ungefähr eine Freifläche hatten. Dort standen Behelfsbauten, also Barackenbauten, die man dort errichtet hat zur Versorgung der Bevölkerung in den 50er Jahren. Und die blieben tatsächlich auch bis zum Bau des Luisencenters stehen. Da waren dann Geschäfte drin. Da hatte zum Beispiel der Verkehrsverein, heute Darmstadt Marketing, seinen Sitz, seinen Infostand. Und die Darmstädter hatten sich an diese Anlage und die Behelfsbauten so gewöhnt, dass sie, als das Luisencenter gebaut werden sollte, dagegen protestiert haben. Sie wollten die Anlage behalten, hatten aber keinen Erfolg. Sie haben natürlich erst recht protestiert, als sie gesehen haben, wie die Fassade des Luisencenters aussehen würde. Denn sie sah damals ganz anders aus als heute. Heute ist sie wesentlich heller und aufgelockerter. Damals war sie im Prinzip dunkelbraun gefärbt mit schwarzen Anthrazit-Zwischenräumen. Der Rest war Sichtbeton, das war die ursprüngliche Fassade des Luisencenters.
Wie kann das sein, dass der Lange Louis, so groß wie er eben ist, so noch stehen kann?
Ja. Also, dass er stehen geblieben ist tatsächlich, zumindest die Statue, ist ein Wunder. Dass die Säule an sich ist stehen geblieben, weil sie halt sehr viel freien Platz hatte. Das heißt, die Flammen der umliegenden Gebäude sind nicht so zu ihr gedrungen, und sie war ja auch ein reiner, oder sie ist ja ein reiner Sandsteinbau. Das heißt, für den Flammen nicht so angreifbar wie etwa Holzbalken in Wohnhäusern. Und das war der Grund, warum die Säule stehen geblieben ist. Man hat aber 1950 durch Zufall festgestellt, dass die Statue oben jede Menge Einschusslöcher hatte. Möglicherweise von Tieffliegern, möglicherweise auch von Artilleriegeschossen, das weiß man nicht. Und dass sie begann zu rosten. Das heißt, wenn man das nicht festgestellt hat, wäre die Ludwigsfigur irgendwann vom Denkmal gefallen, in einem Sturm oder so oder in einem Gewitter. Und da man das festgestellt hat, konnte man halt die Standfestigkeit der Figur wiederherstellen und hat die Löcher im Mantel geschlossen. Das war damals eine sehr aufwendige Arbeit, weil man natürlich noch nicht die Möglichkeit mit so hohen Kranen hatte, wie man sie heute hat. Man hat dort Gerüste aufgebaut und die Bauarbeiter sind dort tatsächlich an der Säule dann herumgeturnt. Und das war schon ziemlich schwindelerregend.
Kann man denn sagen, wie viele Bomben hier denn runtergefallen sind? Und was war das mit dem Bombentrichter?
Also es gab in der Stadt wenig Bombentrichter. Das liegt daran, dass die Engländer, die englischen Angreifer, in der Tat genau 191 Luftminen geworfen haben und ein paar hundert Sprengbomben. Denn sie hatten nicht etwa die Absicht, die Stadt zu zerbomben mit Sprengbomben, sondern sie zu verbrennen. Die Luftminen haben dazu geführt, dass die Häuser, die Dächer abgedeckt wurden, dass die Fensterscheiben rausfliegen. Und die eigentlichen Brandbeschleuniger waren die Brandbomben, die anschließend abgeworfen worden sind. Und die haben den großen Schaden angerichtet, die haben den Feuersturm ausgelöst, der letztlich zur totalen Vernichtung der Innenstadt geführt hat. Demzufolge gibt es auch relativ wenig Bombentrichter in der Innenstadt. Man sieht eigentlich die Bombentrichter eher auf freier Fläche. Also im Bürgerpark Nord auf Fotos, zum Beispiel in dem Gelände, was heute der Bürgerpark Nord ist, auf dem Firmengelände der Firma Merck, da gibt es Luftaufnahmen, wo man Bombentrichter sieht. Hier in der Stadt sieht man das eigentlich nicht. Das liegt auch daran, dass natürlich innerhalb dieser Ruinen, wenn da ein Bombentrichter war, der fiel halt in dem Ruinenwirrwarr gar nicht groß auf. Aber wenn man vergleicht, 286.000 Brandbomben sind geworfen worden, aber 191 Luftminen und etwa 200 Sprengbomben.
Wir sind jetzt nur ein kleines Stück weitergegangen in die Luisenstraße, im Rücken das RP, das Regierungspräsidium. Und ich glaube, wenn man auf die andere Straßenseite blickt, dann weiß ich auch schon, warum Sie sich diesen Spot ausgesucht haben.
Genau. Hier sieht man tatsächlich noch original Trümmermauern, die im Prinzip nicht weiter bearbeitet oder beseitigt worden sind. Es sind alte Backsteinmauern, die so überlebt haben. Sie sind ein bisschen begradigt worden und nach oben natürlich abgesichert worden gegen Regen, dass sie standfest bleiben. Und ansonsten hat man hier nichts gemacht. Und in den stehen gebliebenen Erdgeschossmauern der Häuser hier an der Luisenstraße und um die Ecke in der Bleistraße sind dann halt Behelfsläden eingezogen, die heute noch quasi so existieren als Behelfsläden, natürlich mit einer vielfach geänderten Nutzung.
Wenn man da nach oben blickt, da sieht man ja diese abgerundete Mauer und es sieht auch noch so ein bisschen dreckig aus. Sind das noch Brandspuren oder ist es neu verputzt worden?
Nee, Brandspuren sind das sicher nicht mehr. Also inwieweit man da noch Brandspuren erkennen kann, wäre ich skeptisch. Denn die Mauern haben natürlich jetzt Jahrzehnte an der Luft verbracht, mit Regen, mit Schnee und so weiter. Und da sind sicherlich keine Brandspuren mehr zu erkennen. Aber man erkennt noch, dass es alte Häusermauern sind, die früher halt mal zu einem Haus gehörten, das halt zwei oder drei Stockwerke hoch war.
Und wenn Sie sagen, das waren Behelfsläden, was kann ich mir darunter vorstellen? Jetzt sind da teilweise Restaurants drin, Handyläden. Was war da früher drin? Was ist da eingezogen und wann?
Hauptsächlich Lebensmittelläden. Also die Läden, die man am meisten brauchte, war die Lebensmittelversorgung. Damals gab es ja noch sehr spezialisierte Läden, also Milchläden. Es gab Pferdemetzger, Schweinemetzger, Rindermetzger und so weiter. Natürlich auch Läden wie Schuhmacher zum Beispiel, die wurden ja auch benutzt. Man brauchte ja Schuhe. Auch später Kleidergeschäfte, aber das war eher selten. Also Kleider hat man normalerweise, wenn man sie hatte, so lange geflickt, wie sie irgendwie gehalten haben, weil es auch keine Kleider gab. Also die Nachkriegszeit war ein extremer Mangel an Kleidung. Deswegen haben Leute teilweise 20 Jahre lang einen Mantel, zwei Hosen, 10 Unterhosen oder so getragen, bis halt in der Wirtschaftswunderzeit dann die Kleiderproduktion wieder wirklich angelaufen ist, also Ende der 40er Jahre. Aber wichtig war der Milchmann. Natürlich ganz wichtig, auch für die Kinderernährung, der Lebensmittel, also der Kolonialwarenladen, der Feinkostladen, der Tante-Emma-Laden, das waren die klassischen Läden in den Behelfsläden.
Herr Engels, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur vielen Dank zu sagen. Wenn wir jetzt um die Ecke gehen, dann können wir schon auf Ihr Arbeitszimmer schauen, aufs Haus der Geschichte. Ja. Und da werden wir Sie dann verabschieden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns so spannende Einblicke gegeben haben.
Gerne.
Die Brandnacht ist eine Produktion von VRM und Darmstädter Echo. Redaktion Julia Kühhirt und Lars Leitsch. Produktion Mike Dornhöfer. Für Rückfragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns doch gerne eine Mail an audio@vrm.de. Im Medienbereich unter echo-online.de findet ihr noch weitere spannende Podcasts, Videos und Livestreams. Schaut gerne vorbei.